Man muss einfach akzeptieren, dass die Entscheider eben nicht unbedingt in dieser Welt leben. Und den muss man halt am Ende schmecken, ne? Nicht seinesgleichen.
Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Anne Wiehahn und ich habe heute wieder einen Gast bei mir sitzen. Einen Gast, wie ich finde, der einen ziemlich beeindruckenden Lebenslauf hat. Er ist unter anderem Lehrstuhlleiter für BWL Marketing an der Uni Magdeburg, hat außerdem eine Professur an der Universität Monash in Malaysia und war Juror beim Bestform Award 2013, 2015 und 2017. Hallo, Professor Dr. Marco Sarstedt.
Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr schön, dass du da bist. Wir haben uns auf das Du geeinigt vorher, dass du da bist, Marco. Ich habe für den Anfang, so wie bei jedem meiner Gäste, drei Entweder-Oder-Fragen vorbereitet und würde dich da einfach bitten, ganz frei von der Leber weg, dich für eine Sache zu entscheiden. Auf ein Käseschnitzel in die Mensa oder auf ein Eis im Bibliothekscafé?
Das Eis, auf jeden Fall.
Sehr gut. Forschung oder Lehre?
Schwierig.
Fies, ne?
Schwierig. Forschung.
Okay. Und das ist die kleine witzige Frage, auf die ich dich vorbereitet habe. Würdest du lieber für die Deutsche Bank arbeiten oder für Tesla?
Tesla. Auf jeden Fall, ja.
Das kam eindeutig, sehr gut. Ja, Marco, ich glaube, dass dich schon viele Medien, also du bist ja schon ein bisschen rumgekommen, so, und ich glaube, dass dich viele Medien auch immer so als den Marketing-Guru quasi vorgestellt haben, und das bist du ja auch so ein bisschen, auf jeden Fall. Und ich fahre jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus und frage dich, was ist gutes Marketing?
Also erstmal das mit dem Marketing-Guru bin ich jetzt nicht ganz so sicher, ja. Aber wenn du sagst, naja.
So habe ich es wahrgenommen, okay. Tatsächlich.
Also was macht gutes Marketing aus? Gutes Marketing bemüht sich erstmal, den Kunden zu verstehen. Ja, was will der Kunde überhaupt? Was sind ihre Bedürfnisse? Ja. Und geht halt darauf ein, es liefert letztendlich die Informationen an den Rest des Unternehmens, genau diese Bedürfnisse passgenau zu befriedigen und dementsprechend auch kommunikativ umzusetzen, was am Ende rauskommt, was das Unternehmen so produziert.
Und wenn du jetzt die Gründerszene dir in Sachsen-Anhalt anguckst, wie hast du das Gefühl, wie gehen GründerInnen hierzulande mit Marketing um?
Ich glaube, die gehen hier auch nicht viel anders damit um als in anderen Bundesländern. Marketing wird meistens so ein bisschen als, sekundär gesehen. Also man weiß schon, dass das irgendwie wichtig ist und spielt schon eine Rolle, klar. Aber dass man sich so richtig ernsthaft drum bemüht, eher nicht. Ja, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass viele Startups eben auch ingenieursgetrieben sind. Und das ist schon dann eine Positionierung, wo man sich denkt, was ist das ingenieurtechnische Problem, was ich hier lösen kann? Und dann muss man im nächsten Schritt vielleicht darüber nachdenken, wer das auch gerne kaufen würde, ja. Das ist aber nicht so der richtige Ansatzpunkt. Erstmal muss man über das Problem nachdenken, das gelöst werden muss und dann dementsprechend die Lösung erarbeiten. Ja? Und das machen halt viele Startups nicht. Ja? Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele Startups einfach scheitern, weil sie eben zu sehr auf ein technisches Problem eingehen, nicht so sehr auf den Markt. Und das Zweite dann im Nachgang sind halt solche Dinge wie kommuniziere ich eigentlich, wie baue ich eigentlich eine Marke auf, wie will ich überhaupt, dass die potenziellen Kunden mich im Markt sehen, ja, und das ist dann häufig ad hoc. Das geht hin und wieder auch mal gut, ja, gerade bei Startups, die auch einen hohen Designanspruch haben, die machen das einfach automatisch, das ist in deren DNA, aber wenn es ein bisschen technischer wird von der Ausrichtung der Unternehmen, dann wird das wirklich sehr stiefmütterlich behandelt.
Also du findest schon, dass das Marketing in der Gründerszene so ein bisschen zu kurz kommt.
Ja, auf jeden Fall, weil die Ideen sind häufig unheimlich gut, ja, was man so draußen sieht. Da werden wirklich tolle Produkte, tolle Dienstleistungen entwickelt und dann wundert man sich, warum das am Ende keiner kauft, ja. Mhm. Und das hängt halt viel damit zusammen, dass man den Kunden eben nicht richtig versteht und auch nicht richtig ansprechen kann.
Und wenn du jetzt sagst, okay, Menschen hinter dem Unternehmen müssen lernen, ihre KundInnen richtig zu verstehen, wie gehe ich das denn an? Also wie hast du da so eine Art Leitfaden, den man den Menschen mit auf den Weg geben kann? Okay, so könntest du näher an deine Zielgruppe rankommen.
Hm. Naja gut, also da würde halt der Theoretiker in mir sagen, da muss man natürlich eine Menge Marktforschung machen und die Leute befragen und repräsentativ und, ja. Das ist auch sicherlich eine gute Idee, klar, ja. Und ich weiß aber natürlich auch aus der Praxis, dass das nicht immer so einfach ist, ja, weil man weiß häufig gar nicht, wer eigentlich der oder die Kunden sind, ja, und wie ich an die rankomme. Und ich glaube, das, was ein Startup ganz pragmatisch da machen kann, ist einfach rausgehen und mit den Leuten reden. Ja, möglichst viel Feedback einholen, nicht in so eine Cloud kommen, wo man halt immer nur sich selbst bestätigt sieht, wo einem alle Freunde sagen, wie toll das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung ist. Man muss raus und man muss sich challengen, ständig. Ja, und die Kritik, die dann kommt, muss man auch ernst nehmen. Nicht sagen, naja, der Kunde, der wird das schon verstehen, passt schon, ja. Mhm. So wie man sich das dann alles schönredet, man muss das wirklich ernst nehmen. Weil die Leute, die einen nicht kennen und die Idee, das Produkt, die Dienstleistung das erste Mal sehen, das sind auch die, die man am Ende überzeugen muss. Ja, und nicht die Buddies, mit denen man schon immer sich abends trifft. Ja,
ja. Also ich merke schon, Networking, das zieht sich wie so ein roter Leitfaden durch alle unsere Podcast-Folgen. Also das haben mir schon sehr viele Leute gesagt. Was denkst du denn, worauf sollte man sich denn dann fokussieren? Also geht es dann eher darum, die KundInnen online abzuholen oder in real life, nenne ich es jetzt mal?
Ja, das kommt sehr aufs Produkt an. Ne? Also natürlich denkt man sofort an online. Und klar, spielt natürlich eine Riesenrolle, ist die Möglichkeit, wie man viele potenzielle KundInnen adressieren kann zu relativ niedrigen Kosten, klar. Aber dabei vergessen wir häufig, dass sich halt ein ganz Großteil auch einfach in der Offline-Welt abspielt. Das sehen wir jetzt ja gerade auch in der Pandemie. Ja. Das fehlt einfach vielen und diese persönlichen Kontakte fehlen. Und ich würde halt davor warnen, alles nur auf online zu setzen, sei denn das Geschäftsmodell setzt halt darauf auf. Ne? Wenn ich halt eine Software-Schmiede bin, ich habe eine neue Cloud-Plattform entwickelt oder dergleichen, logisch, da muss ich natürlich primär aufs Online-Geschäft setzen. Aber die Kunden, der gute Mittelständler in Sachsen-Anhalt, dem ist das halt egal, was ich auf Instagram mache. Ja? Da muss ich halt hinfahren und dem das erklären vor Ort und dem eine Broschüre in die Hand drücken. Und auch wenn dafür ein Baum sterben muss, ist so, ja. Also auch das gehört.
Prioritäten setzen, also ja.
Also auch das gehört dazu, dass man halt von seinen eigenen Überzeugungen auch wegkommt und sagt, naja, ich lebe halt in so einer All-Online-World. Für mich spielt sich alles halt nur noch online ab, aber man muss einfach akzeptieren, dass ich entscheide, eben nicht unbedingt in dieser Welt leben. Und den muss man halt am Ende schmecken, ne? Nicht seinesgleichen.
Also auch quasi sich in die Rolle der KundInnen hineinversetzen auf eine Art und Weise, oder? Da muss man doch schon so eine Art Empathie vielleicht auch? Oder wie würdest du es nennen? Du nickst.
Ist eine Art von Empathie, ja. Also,
ist vielleicht jetzt nicht komplett das treffende Wort, aber.
Ja, so ein bisschen, ja, keine Ahnung, Street Smartness oder so. Also, dass man halt einfach so eine Intuition dafür entwickelt, wer ist das eigentlich, ne? Weil das lernen schon viele Startups dann auf die harte Tour, ja, wenn sie das erste Mal hinfahren und den Kunden sehen und dann sitzt da der 55-jährige Geschäftsführer des mittelständischen Schraubenherstellers, dem er jetzt gerade was verkaufen will.
Und der sagt hier.
Und der sagt, ja, schön alles, aber was soll das hier eigentlich? Ja?
Und was willst du mit Instagram so, ja?
Und da muss man halt eine Antwort drauf finden, ja. Ja, und das fällt sehr vielen Unternehmen, also Startups, sehr schwer. Und die merken das dann vielleicht auch zu spät, ja.
Ich stelle mir das gerade schwer vor, wenn man auch eine sehr, sehr breite Zielgruppe hat. Also wenn man so, zum Beispiel sowohl an sich den Mitte-20-Jährigen anspricht, als auch die über 50-Jährige. Gibt es da irgendwie so einen Mittelweg, frage ich mich?
Naja, also für die meisten Produkte wird das wahrscheinlich gar nicht unbedingt zutreffen. Die Zielgruppen sind heute schon sehr viel pointierter, als es noch vor ein paar Jahren war mit den Produkten. Ja, also weil heutzutage kann man was rausbringen, aber das wird in der Regel halt auf eine sehr klar umrissene Altersgruppe zutreffen und nicht so unbedingt jetzt für alle Altersgruppen passgenau sein. Ne? Aber wenn man so ein Produkt hat, nehmen wir mal an, ja, dann gibt es natürlich verschiedene Kanäle. Ja, klar, dann muss man natürlich mit einer Twen-Generation über andere Kanäle kommunizieren und auch anders kommunizieren als jetzt mit ihren Eltern. Ja, wobei mir gerade irgendwie auch wenig einfallen würde, was was für alle geeignet wäre. Naja, vielleicht Getränk oder so, ich weiß, keine Ahnung. Ja?
Genau, genau. Wir haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, ja, so auf KundInnen zugehen und wie da eben auch GründerInnen das Ganze umsetzen können. Ich meine, wenn ich mir so vorstelle, zumindest auch das, was ich jetzt auch schon aus den vergangenen Podcast-Folgen so mitgenommen habe, ist, dass man als Startup-GründerIn wenig Zeit meistens hat und wenig Geld. So. Wie kann ich denn mit möglichst wenig Geld Kunden generieren?
Ja, also wenig Zeit und wenig Geld ist natürlich eine denkbar schlechte Kombination. Ja. Aber ich glaube, das ist ganz akkurat, weil man sich natürlich erstmal auf den Geschäftsaufbau konzentrieren muss. Ja. Da stehen ganz andere Sachen an. Ja. Banale Dinge, also scheinbar banal, wie eine Buchhaltung oder sowas. Ja. Deswegen muss das alles schlank sein, erstmal, klar. Ja. Mit wenig Geld, klar, muss halt Social Media machen. Das ist eine ganz klare Angelegenheit. Aber da ist halt auch nicht so, dass jeder Social-Media-Kanal halt gleich bespielt werden sollte. Man sollte sich auch sehr gut überlegen, ob man halt überall präsent sein muss. Das ist ein Fehler, den aus meiner Sicht auch viele Startups machen. Die sagen halt, na ja, ich habe halt hier Facebook und ich kann halt Insta machen und LinkedIn und Xing und Reddit und weiß nicht was, ja. Und ich mache jetzt mal alles, weil ist ja alles kein Problem, ja. Aber mehr ist nicht unbedingt besser in dem Fall. Man soll sich schon genau überlegen, welche Plattform ist für meine Bedürfnisse, für die Art der Kommunikation, die ich mir jetzt ausgedacht habe, besonders geeignet. Und da würde ich mich dann halt eben darauf fokussieren. Ja, also nur mal als Beispiel, was halt jeder weiß, ja, Instagram ist natürlich gut, wenn man das Produkt irgendwie auch visuell inszenieren kann. Logisch, ja. LinkedIn ist dann besser für ein Content-Marketing, wo man vielleicht auch wirklich Inhalte, also wertschöpfende Inhalte transportieren möchte. Und Xing ist vielleicht einfach besser, um ein Netzwerk zu verwalten zur Rekrutierung im deutschsprachigen Markt. Ja. Also jede Plattform hat so ihre eigenen Gesetze, hat auch eigene Zielgruppen. Und da würde ich ein bisschen Zeit am Anfang rein investieren, weil dann spart man sich hinten raus deutlich mehr Zeit in der Umsetzung der Strategie dann.
Hast du einen Favorite? Also so plattformmäßig?
Also wir machen sehr viel mit LinkedIn. Finde ich sehr gut, ja, weil wir einfach auch international positioniert sind. LinkedIn hat eine gute Content-Marketing-Strategie aus meiner Sicht. Und man kann auch gut Beiträge pushen. Hat eine sehr große Reichweite. Und die Algorithmen, die dahinter stehen, um die Beiträge selektiv zu zeigen, sind sehr gut, finde ich. Also besser als Xing. Sorry, Xing, ja. Ich mag dich auch, ja, aber da finde ich, hat LinkedIn die Nase vorne. Und ich mag natürlich Instagram. Ja. Also klar, als Marketer finde ich es natürlich gut, wenn man sowas inszenieren kann. Und für uns jetzt, ja, unser Startup ist gerade eine Herausforderung, so ein relativ nüchternes Produkt da irgendwie in Szene zu setzen. Ne. Ist nicht so einfach.
Ja. Das ist auch ein gutes Stichwort. Das hatte ich ja gerade eben noch gar nicht erwähnt. Du hast ja dieses Jahr ein eigenes IT-Unternehmen gegründet, wenn ich das richtig recherchiert habe. Magst du dazu kurz was erzählen, was ihr da macht?
Ja, klar. Also das IT-Unternehmen heißt Infinite Devices. Ich bin also Mitgründer und wir sind also insgesamt zu viert und haben das ins Leben gerufen vor einem Jahr etwa und sind auch mittlerweile finanziert. Und wir produzieren letztendlich eine Cloud-Lösung für IoT-Kommunikation. Also die Cloud sorgt quasi für den Datenaustausch zwischen IoT, also Internet of Things, Devices, ja, Sensoren und sowas, und macht das Ganze halt hochskalierbar und sicher. Ja, ist also DSGVO-konform, trifft einen Nerv der Zeit. Und darüber hinaus stellen wir aber auch Sensorik mit her. Jetzt zum Beispiel in der Pandemie für so Abstandsmessungen in oder die Kontrolle von Eingangssituationen in Restaurantstadien, Konferenzsälen und dergleichen.
Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Dein kreativer Kopf wird gesucht, und zwar für den Bestform Award 2021. Bewirb dich mit deiner kreativen Idee bis zum 5. März 2021 einfach unter bestform-sachsen-anhalt.de. Bestform ist der Mehrwert-Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt.
Und wie war das jetzt so? Also ich meine, wenn du sagst, okay, wir haben das vor einem Jahr ins Leben gerufen, dieses Jahr so richtig gegründet, das war ja auch volle Kanne in die Corona-Zeit rein, oder? Hat euch das dann geholfen, dass ihr IT-Unternehmen seid, oder?
Das war eine Top-Zeit. Ja, okay. Also ich muss sagen, also das ist so, während du natürlich erstmal da sitzt, ja, wir waren halt gerade in der Finanzierungsrunde im März, ja, und dann hieß halt, naja, ein Beteiligungsausschuss, der wird jetzt verschoben wegen Corona-Beschränkungen und wir so, shit, ja, und nu, ja, und wir hatten auch schon eine relativ klare Roadmap, wie wir das jetzt alles ausrollen in den nächsten Wochen und alles irgendwie auf der Kippe. Aber das war im Nachhinein war das die beste Zeit, wirklich, ja, weil es hatte unheimlich positive Effekte, beispielsweise in der Rekrutierung. Die ganzen großen Unternehmen, also so Volkswagen, so, die haben alle ihre IT-Abteilungen verschlankt in der Erwartung, was da kommt. Und die Programmierer haben uns also nahezu die Bude eingerannt. Wir hatten top qualifiziertes Personal plötzlich an der Schwelle stehen und die wollten alle zu uns, ja. Also der Punkt, der auch von unseren Investoren als der absolute Painpoint und kritische Punkt in unserer Strategie gesehen wurde, nämlich dass wir Personal ranschaffen können, war kein Problem. Also das erste Jobposting für einen Programmierer hat 300 Bewerbungen gegeben, von denen wir 30... Also 30 waren so gut, die hätten wir vom Papier her sofort einstellen können. Naja, und jetzt sind wir halt zu 14 mittlerweile. Also ist schon relativ gut gelaufen, insbesondere wenn man bedenkt, dass das jetzt eigentlich echt auch eine kritische Phase für die Wirtschaft ist. Ja,
ja, total. Also absolut. Ich frage mich jetzt vor allen Dingen auch, gibt es vielleicht jetzt momentan irgendwas, was du vielleicht Leuten, die jetzt auch erst vor kurzem gegründet haben, wie sie sozusagen unbeschadet so ein bisschen durch die Pandemie kommen? Also wie man da vielleicht auch Marketing nutzen kann für sich?
Ja, also auf jeden Fall. Ist ja auch nicht so, dass das völlig unbeschadet an uns vorbeigeht. Klar, also die Liquidität sind vielen Unternehmen eben auch nicht da. Die finden das zwar alle toll, aber sagen dann, na ja, also ja, später machen wir das gern, alles gut, ja. Also wir kämpfen da genauso, ne? Ist jetzt nicht so, ich sag nur, es hat auch positive Effekte. Meine Devise ist da durchhalten, ja. Durchhalten, 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 weil wenn wir ernsthaft glauben würden oder damit planen würden, dass die Pandemie uns noch auf Jahre und Jahrzehnte beschäftigt, dann können wir eigentlich einen Laden hier zumachen, ja. Also es wird einfach nicht passieren, weil es auch nicht passieren darf, ja. Ich würde die Zeit nutzen, tatsächlich mal aufzuräumen insgesamt. Das machen viele Unternehmen auch. Die räumen jetzt mal richtig das Marketing auf, die Webseiten. Ich habe also viel Kontakte zu Designern. Denen rennen alle die Bude ein, weil jetzt können die Unternehmer endlich das machen, wofür sie nie Zeit haben, nämlich mal vernünftiges Corporate Design aufziehen und die Webseite aufräumen und so. Halt so Dinge, die halt total wichtig sind, aber die im Tagesgeschäft häufig zu kurz kommen. Vielleicht einfach auch mal über Produktentwicklung nachdenken, Testimonials ranschaffen, dass man dann, wenn das Geld auch wieder da ist bei den Kunden, wirklich mit aller Kraft in den Markt reingehen kann. Also nicht in so eine Lethargie verfallen, ja, das ist nicht gut, ja, weil dann kann man den Laden gleich abschließen.
Ja, ja. Ich find das sehr spannend, dass du natürlich jetzt auch gerade aus dieser wissenschaftlichen Sicht darauf guckst, aber eben auch eigentlich so in einem Boot sitzt mit all den anderen GründerInnen. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, okay, was können junge Startups so ein bisschen auch sich, also was kannst du denen mit an die Hand geben auf eine Art und Weise? Und frage ich mich tatsächlich, wie und wann fängt man eigentlich mit dem Marketing an? Weil wir hatten es ja am Anfang schon, da meintest du, okay, viele lassen das Marketing so ein bisschen hinten runterfallen. Und gibt es denn so einen Zeitpunkt, wo du denkst, okay, jetzt ist es die richtige Zeit, jetzt ist der richtige Zeitpunkt fürs Marketing?
Also das Marketing fängt ja eigentlich schon unbewusst an, bevor man überhaupt die Idee hat, ja, weil man sieht ja irgendwie hoffentlich ein Problem, das gelöst werden muss. Und wenn man also zumindest ein bisschen marktorientiert denkt, dann erkennt man auch, dass das Problem nicht nur man selber hat, sondern halt auch ganz viele andere Leute, ja. Und dann, das ist eigentlich schon Marketing, ja, man versetzt sich halt in die Rolle des Marktes rein oder der potenziellen Kunden. Und die Kunst besteht dann natürlich darin, das so zu verpacken, dass es eben auch dem Kunden schmeckt, also Appetit zu machen. Aber was mir halt manchmal fehlt, das, um den Bezug zu vorhin wieder zu ziehen, ist halt, dass man da strukturiert auch rangeht, zum Beispiel eine strukturierte Kommunikation aufbaut, über eine Marke mal nachdenkt. Das ist halt was, das muss man früh machen, ja. Das ist halt ein Punkt, der häufig unterschätzt wird, wie wichtig das ist, ja. Aber ich meine, deine Idee, die du hast, ja, die ist vielleicht ganz toll, aber das erkennt der Käufer da draußen häufig nicht, ja. Und du musst halt irgendwie es schaffen, aus dieser Masse rauszustechen. Und da sind halt Dinge wie eine Marke, eine durchdachte Preisstrategie zum Beispiel, sind halt total wichtig. Und das ist Marketing. Ja.
Und denkst du, dass das, dass man dazu immer jemanden braucht, der Experte ist? Oder ist es auch völlig in Ordnung, wenn man jetzt sagt, okay, wir sind ein Dreier-Team zum Beispiel und einer übernimmt das jetzt einfach, obwohl er vielleicht vorher noch nicht so viel damit zu tun hatte? Also glaubst du, das kriegt man auch aus eigener Kraft hin?
Ja, auf gar keinen Fall. Ja. Man braucht solche Experten wie wir auswählen. Na, Quatsch. Nein. Also das kriegt man natürlich zu einem gewissen Maß auch selber hin. Logisch, ja. Man kann sich ja auch reinfräsen in so Themen. Ist ja nicht so, dass man halt gleich alles perfekt machen muss. Klar nicht, ja. Ich denke so mit so ein bisschen, wie ich eben schon meinte, Street Smartness, in dem Fall gemeint als, ich versetze mich in den Kunden rein und guck mal, was der so möchte, kriegt man das schon zumindest so weit so hin, dass es nicht eine totale Katastrophe wird, ja. Aber ich glaube, man muss halt dann auch sehen, wenn man Unterstützung braucht, dass man das da ehrlich mit sich umgeht und sagt, dafür muss halt auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Also ein gutes Design zum Beispiel, das ramme ich halt einmal in den Boden und dann steht das halt, ja. Und dafür muss ich dann auch mal ein bisschen Zeit oder Geld in die Hand nehmen, wenn ich es nicht selber machen kann. Ja, also das ist zum Beispiel bei uns ja auch. Also ich bin kein Designer, ja. Ich kann das nicht. Ich weiß zwar, wie man zum Beispiel verschiedene Farbkombinationen nutzen kann in Logos. Ich weiß, wie die Konkurrenz auftritt. Daraus leite ich ab, wie wir uns vielleicht davon differenzieren können. Aber das halt grafisch umzusetzen, nee. Also das macht eben Marketing eben nicht unbedingt. Es gibt natürlich auch so das Marketing, ja, so wie man das so vielleicht sich vorstellt, naiv. Die machen eine schöne Werbung und so. Gibt's auch, klar. Aber Marketing macht eigentlich was anderes, ne? Versucht halt den Kunden zu verstehen und dann eben Leitlinien abzuleiten, die das gesamte Unternehmen irgendwie befolgt in der Kommunikation. Weil kommunizieren tut jeder, ja.
Und ich meine, wir haben ja jetzt gerade schon so gesagt, okay, sich in den Kunden hineinversetzen, schon vorher schauen, okay, wohin will ich und wen will ich damit ansprechen und so weiter. Gibt es denn so einen gewissen Fragenkatalog, den man sich vor der Gründung auch stellen sollte?
Was jetzt bezogen auf die Kunden geht oder auf die Gründung allgemein?
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Also das, ich denke so eine Art allgemein. Also so welche Fragen sollte ich mir stellen, damit ich quasi auf den Markt losgelassen werden kann, auf eine Art und Weise vielleicht?
Okay. Also die Frage kann man auf sehr unterschiedliche Weise beantworten. Ich nehme sie mal so. Also nehmen Sie mal aus einer persönlichen Sicht, ja. Persönlich würde ich eben raten, sich zu fragen, ob man bereit ist, seine kompletten Wahrnehmungen und Überzeugungen, was ein gutes Produkt ist und eine gute Idee und was der Markt wohl haben müsste, ob man bereit ist, das über Bord zu schmeißen. Ja, also sich wirklich ernsthaft kritisch zu hinterfragen und sich also auch ernsthaft mit sich selber ins Feld zu ziehen, wie frustrationstolerant bin ich wirklich. Ja, weil man wird mit dieser Idee sein Baby, ja, das habe ich gemacht. Guck mal, wie schön mein Baby ist. Ja, und dann sagen einem aber ganz viele Leute, na, so schön ist das Baby gar nicht. Ja, und dafür, das muss man erstmal abkönnen. Das hört sich jetzt irgendwie vielleicht lustig an, aber wenn dann die eigene Existenz vielleicht sogar dranhängt, dann ist das halt gar nicht mehr so spaßig. Ja, und man muss halt schon mit Frust und mit Rückschlägen leben können. Und gerade dann bezogen aufs Marketing, ja, dass man eben diese Außensicht halt wirklich zulässt und die auf sich auch wirken lässt, wenn es noch so bitter hin und wieder mal sein mag, ja.
Ich finde es ganz, ganz interessant, weil du hast jetzt schon so einen Aspekt angesprochen, der jetzt meine nächste Frage irgendwie betrifft. Weil ich hatte mich gefragt, gibt es denn Leute, die nicht gründen sollten? Und du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, so okay, wenn man jetzt nicht so gut mit Frust umgehen kann, wenn man vielleicht auch nicht so, wenn man sehr versteift ist auf die eigene Idee, aber hättest du da noch was hinzuzufügen? Also
ja, auf jeden Fall. Also man muss halt schon sehr, sehr agil sein. Schönes Wort, agil, ja.
Buzzword.
Ist etwas überstrapaziert, aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen, weil es trifft es halt schon ganz gut. Man muss halt ständig Dinge in Frage stellen, muss ständig sich auf neue Situationen anpassen und auch bereit sein, alles über den Haufen zu schmeißen. Wenn man da nicht für gemacht ist und wenn man halt irgendwie schon ein bisschen ein Kontrollbedürfnis hat, kontrollfähig ist, ja, das ist schlecht, ja. Weil da wird man viele schlaflose Nächte haben am Ende, ja. Also Kontrolle loslassen können, agil seine Handlungen zu hinterfragen und auch die anders zu gestalten. Ich glaube, das sind ganz wichtige Eigenschaften von einem Gründer. Ansonsten haben wir keinen Spaß.
Denkst du, das kann man lernen?
Also man wird sicherlich, also ein Stück weit lernt man es natürlich, ja, weil man wird da ja reingeschubst und dann muss man halt irgendwie ins kalte Wasser und los geht's. Aber ich merke das schon so, das merke ich mir auch meinen Studis, ja. Wenn ich die so in Seminaren zum Beispiel habe, dann sehe ich manche, die sehe ich sofort als Gründer und andere eben nicht. Ja. Und deswegen, also ich glaube, das kann nicht jeder, nee. Ein Stück weit kann man da sicher reinwachsen, aber man braucht schon irgendwie so ein Grundgründer-Gen, ansonsten wird es schwierig, ja.
Sich da auch durchzubeißen, ja. Und außerdem, ich meine, Kreativität heißt ja auch jetzt nicht sofort automatisch zu gründen. Man kann ja auch anderweitig irgendwie kreativ sein. Marco, ich habe, danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Plauderei aus dem Nähkästchen, sag ich mal. Was würdest du denn jetzt nochmal vielleicht so zum Abschluss jungen GründerInnen, vielleicht auch Studierenden, die vielleicht auf dich zukommen und sagen, Herr Professor Sarstedt, ich möchte gern gründen. Jetzt mal so ganz weit gefasst. Gibt es was, das du diesen Menschen raten würdest? Welchen Rat würdest du ihnen geben aus deiner Position heraus?
Also erstmal, wenn jemand schon kommt und sagt, ich möchte gern gründen, dann wäre mein Rat erstmal machen, ja. Okay. Machen. Und wenn es dann am Ende nicht gut läuft, dann hat man es wenigstens probiert. Ich glaube, man bereut es eher und fragt sich, was wäre, wenn? Ja. Und selbst wenn es schief läuft, ich glaube, da lernt man eine ganze Menge für sich selber und für die Arbeit später, auch vielleicht für sich persönlich. Ja. Also erstmal machen, machen, machen. Ja. Aber gleichzeitig, dieses Machen will ich nicht so verstanden wissen, als dieses Machergehen, so jetzt Hauptsache, es passiert was, ja. Sondern man muss halt schon auch drüber nachdenken, was man da genau tut, ja, und wie man das umsetzt und auch ehrlich mit sich sein, ja, kann ich das nicht, ja. Also ich habe da schon zu viele Gründerinnen auch gesehen und teilweise auch betreut, wo ich so dann festgestellt habe, na, also da hätte man vorher die Reißleine ziehen müssen. Da wäre eine Menge Arbeitszeit erspart geblieben, in was wir investieren, wo es am Ende eigentlich gar nichts bringt. Ja. Also da, das würde ich sagen, auf den Punkt gebracht, machen, ja, kritisch reflektieren an jeder Position, durchhalten, aber irgendwann muss man auch wirklich mal ehrlich zu sich sein und sagen, okay, vielleicht war es doch nicht so gut.
Schön formuliert. Und gibt es vielleicht noch Einrichtungen, die dir einfallen, hier in Magdeburg, aber vielleicht auch einfach generell in Sachsen-Anhalt, wo es ja Hilfsangebote vielleicht auch gibt, wo Leute hinkommen können und sich vielleicht ein bisschen ExpertInnen-Meinungen einholen können oder mal vielleicht sich auch mit anderen austauschen können? Also gibt es da was du empfehlen möchtest?
Naja, also ich kenne natürlich jetzt vor allen Dingen die Angebote, die an der Universität sind. Ne? Da haben wir halt Gründerzentrum, Technologietransferzentrum, die machen wirklich tolle Arbeit, ja, und helfen Studierenden ganz toll mit Adressen, wo man hingehen kann. Aber es gibt auch Seminare, Workshops, Gründertage und so weiter. Ja. Also da, das ist sicherlich ein guter Anlaufpunkt erstmal. Und dann würde ich einfach auch immer mit den Professoren mal reden. Ja. Mir reden auch viele. Und das ist einfach eine gute Möglichkeit, sich ein bisschen Feedback auch einzuholen. Also einfach keine Berührungsängste, ja, weder an der Uni noch sonst irgendwo. Ansonsten so auf Landesebene weiß ich es gar nicht so genau, ehrlich gesagt, ja, weil natürlich die Investitionsbank macht natürlich eine Menge, hat wahnsinnig tolle Angebote. Das kriege ich aber immer nur so sekundär mit. Wir haben die halt bei uns gar nicht in Anspruch genommen. Deswegen wäre ich jetzt ja falsch, um da ganz konkrete Empfehlungen zu geben. Aber ich weiß, und das sage ich auch wirklich aus voller Überzeugung, Sachsen-Anhalt ist wirklich auch ein Top-Land zum Gründen. Hier sind nämlich die Wege kurz in die Entscheidungsgremien, in die Politik und so. Und man kriegt halt überall schnell jemanden ans Telefon, wenn was ist und wo man mal Rat braucht. Und das ist halt schon wirklich top hier. Ja, das ist in so Startup-Bubbles wie in Berlin bei weitem nicht so. Also wenn gründen, Sachsen-Anhalt, gut.
Ich finde das ein super Schlusswort. Danke an der Stelle dafür, jetzt hast du es mir abgenommen. vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dass du Rede und Antwort gestanden hast und uns so ein bisschen über Marketing und dein Steckenpferd ja irgendwie auch aufgeklärt hast. Und ich würde sagen, das war's von uns. Wie gesagt, danke, dass du da warst und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss, danke.
Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de. Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH.